HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. In Frankfurt wird das nördliche Mainufer in der Nähe der Innenstadt ab August für ein Jahr für den Autoverkehr gesperrt. Nun gibt es Einzelheiten zu dem Vorhaben. Und zwar soll das Mainufer auf der Frankfurter Seite probeweise gesperrt werden. Das hat der Magistrat der Stadt am Freitag beschlossen. Jetzt teilte die Stadt bei einer Pressekonferenz die Details dazu mit. Wir haben unsere Reporterin Hanna Immich gefragt, was denn genau hinter dieser Idee steckt.
Ja, also man möchte die Frankfurter Innenstadt attraktiver machen, dadurch Lebensqualität erhöhen, für alle Beteiligten weniger Autolärm, Abgase, weil bisher ist diese Verkehrsachse, die da so durchführt, doch relativ heftig und laut, da donnern LKW, Busse, Autos durch, und wenn die eben raus wären, dann könnte das Ganze eine Flaniermeile werden, wäre ja auch schön, so am Fluss entlang zu spazieren, und man käme auch leichter von der neuen Altstadt, vom Römerberg zum Main, zum Eisernen Steg, was jetzt ja noch von der großen Straße getrennt ist. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling von der SPD sagt noch einmal, worum es ihm geht.
Ja, Gedanke ist, wir wollen hier die Straße rausnehmen, den Autoverkehr rausnehmen. Das wird dann für die Anwohner ruhiger. Wir beseitigen diese Sperre, diese Trennung zwischen Altstadt und Main. Und das Mainufer wird dadurch nach unserer Erwartung deutlich erlebbarer, als es in der Vergangenheit gewesen ist.
Also ab August pünktlich zum Mainuferfest müssen die Autos dann draußen bleiben. Das war schon länger klar, dass die Stadt das plant. Jetzt gibt es eben den Beschluss. Die Stadtverordnetenversammlung muss aber noch zustimmen. Das Ganze soll so 84.000 Euro kosten.
Die Sperrung ist ja nicht für dauerhaft geplant, sondern erstmal für ein Jahr. Warum eigentlich?
Naja, weil das Ganze natürlich auch diskussionswürdig ist und man will erst einmal schauen, ob das auch funktioniert. Also vor allem die Auswirkungen auf den Autoverkehr. Da werden Daten, Erfahrungswissen wird gesammelt, ausgewertet und danach erst nach diesem einen Jahr, das brauche man aber schon, sagen die Verantwortlichen, dann will man entscheiden, ob das Sinn macht. Und viele in der Stadt sind aber wohl dafür, der Oberbürgermeister, der Verkehrsdezernent, aber vor allem auch die Anwohner. Denn die Idee, das Mainufer autofrei zu machen, die gibt es schon lange, sagt Oliver Strank, der Ortsvorsteher des Ortsbeirats 1, also für die Innenstadt.
Diese Idee ist sogar älter als ich selbst. Ich bin 1979 geboren, die Debatte gibt es seit dem Jahr 1975. Und es war eine Idee, die vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern kam, von Anwohnerinnen und Anwohnern. Und deshalb ist das auch ein guter Tag für mehr Bürgerbeteiligung, ist auch ein guter Tag für mehr Klimaschutz und es ist ein guter Tag für mehr Lebensqualität.
Es gibt natürlich auch andere Stimmen, denn irgendwo müssen die Autos ja auch hin.
Was soll eigentlich mit denen passieren, die da im Moment langfahren?
Naja, das Ganze wird eben gesperrt werden. Die müssen dann irgendwie Umleitungen fahren, woanders langfahren. 20.000 Fahrzeuge sind das, die da diese Straße täglich nutzen. Und die werden eben ausweichen, zum Beispiel über die große vierspurige Parallelstraße, Berliner Straße oder eben anderswo entlang. Und in Sachsenhausen, das ist der Stadtteil südlich des Mains, da gibt es schon große Sorgen, dass eben das Ganze dann bei ihnen entlang führen wird, die ganzen LKW, die Autos, dass das zu einem Verkehrskollaps kommen wird. Und da sei sowieso schon immer alles verstopft, zum Beispiel auf der Schweizer Straße. Und Verkehrsdezernent Oesterling, der nimmt das aber gelassen und meint, man habe ja schon Erfahrung, dieses nördliche Mainufer zu sperren, zum Beispiel bei so großen Festen wie beim Altstadtfest. Und das habe bisher auch immer gut geklappt.
Die ganze Straße direkt am Fluss nur für die Fußgänger und Radfahrer. Da kann man sich so einiges vorstellen. Gibt's da denn schon Visionen?
Also auf jeden Fall, da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt, sagte auch Oberbürgermeister Feldmann bei der PK. Man will den Ort jetzt erstmal alternativ nutzen, also zum Beispiel Tango tanzen auf einem kleinen Holzpodest unter Bäumen oder auch Infostände fürs Umweltdezernat, solche Sachen. Und dann längerfristig könnte man sich auch vorstellen, dass da Weihnachtsmarktstände sein, eher die ruhigeren, besinnlichen Stände, die nicht so einen Lärm machen. Aber auch die Idee eines Wassertaxis über den Main, da gibt es wohl auch schon einen ernstzunehmenden Interessenten laut Verkehrsdezernat, aber die sind natürlich alle, genau wie die Weihnachtsmarktstandbesitzer, interessiert an einer längeren Zusammenarbeit. Also das ginge nur, wenn man das Ganze wirklich längerfristig anlegt und nicht nur für ein Jahr.
Einzelheiten zur geplanten Probesperrung des nördlichen Mainufers in Frankfurt waren das von Reporterin Hanna Immich. Seit dem Sieg beim bundesweiten Bitkom-Wettbewerb im letzten Jahr trägt Darmstadt ja nicht nur den Beinamen Wissenschaftsstadt, sondern auch noch den Titel Digitalstadt. Seitdem ist Darmstadt für viele Unternehmen der Informations- und Telekommunikationsbranche quasi ein riesiges Versuchslabor, um neue Technologien zu testen. Nun hat die Telekom an ihrem zweitgrößten Standort ein bundesweites Pilotprojekt gestartet. Deutschlands erstes digitales Messnetz für Luftschadstoffe. Raphael Stübig berichtet.
Was wir mal vorbereitet haben, sind die aktuellen Messwerte dieser Messstation hier. Sie sehen hier entsprechend die letzten Stundenmittelwerte, die die Station aufgezeichnet hat.
Holger Ebling leitet bei der Telekom das Projekt der Sensormessstationen. Für das Pilotprojekt wurden im Darmstädter Stadtgebiet 12 Stück aufgestellt, eine davon an der Kreuzung Heinrichstraße-Hofmannstraße.
Das ist der 15. Mai.
Korrekt.
Das heißt, am 15. Mai war es durchgängig unter 40 Mikrogramm.
So ist das.
Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Parth schaute ganz interessiert hin, denn die Heinrichstraße ist eine von zwei Straßen, wo ab 1. Juni ein Fahrverbot für ältere Dieselautos umgesetzt werden muss, wegen zu hoher Stickoxidwerte.
Und es wird schon interessant sein, wenn man, ich will es mal ein bisschen flapsig sagen, wenn man diesen Plastikbecher da von dem Passivsammler da sieht, ob wir hiermit nicht zu klareren und besser fundierten Aussagen kommen.
Bislang wird die Luftqualität in Darmstadt vom Landesumweltamt über sogenannte Passivsammler und eine Containermessstation an der Hügelstraße analysiert, über ein einfaches chemisches Verfahren, sagt Markus Keller, der den Bereich Smart City bei der Telekom leitet.
Alle zwei Wochen geht dann jemand in diese großen Container und kommt dann mit einem Becher raus und der geht ins Labor und so wird dann eine Einschätzung für die Luftgüte erstellt.
In Zusammenarbeit mit Forschern des Fraunhofer Instituts für angewandte Sensorik hat die Telekom jetzt ein ganz neues digitales Messverfahren entwickelt mit elektrochemischen Sensoren, sagt Projektleiter Holger Ebling.
Wir haben uns konzentriert auf die wesentlichen Luftschadstoffe, Stickstoffdioxid, also NO2, Stickstoffmonoxid, NO, als auch Ozon. Und wir haben eben Feinstaub, also Partikelmessungen. In dieser Säule sitzt jetzt diese Sensorik, deshalb haben wir es ja auch Sensorstation genannt.
Die gut 2 Meter hohe Säule fällt im Stadtbild kaum auf, anders als die Containermessstationen des Landesumweltamtes, denn die digitale Sensormesssäule wird einfach an bestehende Internetverteilerkästen angedockt und die Messdaten an ein Rechenzentrum der Telekom übertragen. Nochmal Markus Keller von der Telekom.
In Deutschland verfügt die Deutsche Telekom über 90.000 Multifunktionsgehäuse. Also dieses Modell hätte das Potenzial, ein flächendeckendes, repräsentatives Netz für Luftgütequalität in Deutschland zu bieten.
In Darmstadt wird Deutschlands erstes digitales Luftmessnetz mit insgesamt 12 Stationen jetzt aber erstmal ausgiebig getestet. Die Testphase läuft bis Ende des Jahres. Eine Serienproduktion der digitalen Luftmesssäulen wird parallel dazu aber bereits vorbereitet.
Reporter Raphael Stübig hat berichtet. 9 Tage lang durften Motorradfahrer rund um den großen Feldberg im Taunus auf verschiedenen Landstraßen nicht fahren. Der Hintergrund: an Schönwettertagen, vor allem an den Wochenenden, gibt es dort oft schwere Unfälle. Und zwar durch rasante Motorradfahrten. Abgesehen davon kann es dort auch ganz schön laut werden. Jetzt wurde die erste von 2 geplanten Probesperrungen durchgeführt. Die Reaktionen aus dem Taunus hat Reporterin Vaya Stafrianos zusammengefasst.
Viele Ausflügler im Taunus bemängeln den Lärm der Motorradfahrer.
Teilweise am Wochenende, wenn wir hier als Familie Ausflüge gemacht haben, zum Beispiel auf den Altkönigssind oder auch da am Fuchstanz, hat man natürlich, je nachdem, ob es Frühling, Sommer oder Winter war, schon sehr deutlich den Motorradlärm wahrgenommen. Und entsprechend haben wir dann meistens versucht, die Routen auch so zu legen, dass wir, sag ich mal, so abseits irgendwo laufen.
Und auch für die Anwohner ist es nicht nur laut, sondern auch gefährlich, sagt diese Frau aus Oberursel.
An die Geschwindigkeit halten sich leider Gottes die wenigen, weil wenn das irgendwie in den Griff zu kriegen wäre, glaube ich, wäre beiden Seiten gedient. Wir als Anwohner haben ein bisschen mehr Ruhe. Und die Gefährdung ist nicht ganz so stark, wie es jetzt ist.
Doch so einige Motorradfahrer haben das Verbot ignoriert oder gesagt, sie hätten die Schilder nicht gesehen. Rund 260 davon sind erwischt worden und mussten 20 Euro Bußgeld bezahlen. Oliver Link von der Polizeidirektion Hochtaunus über die Reaktionen der Verwarnten.
In der Regel haben die Motorradfahrer das Ganze sehr sportlich genommen, wenn sie angehalten wurden. Einige wenige haben Unmut geäußert, auch ganz klar, weil sie die ganze Maßnahme nicht einsehen. Aber durch die Bank kann man sagen, die haben das akzeptiert, die Biker.
Größere Unfälle hat es in den 9 Tagen der Sperrung nicht gegeben, sagt auch diese Frau, die in Oberursel direkt an der Einflugschneise des Rettungshelis für die Uniklinik oder die Unfallklinik in Frankfurt wohnt. Sie macht gerade Pause in einem Ausflugslokal am Infozentrum in Oberursel.
Einmal habe ich den Flugschrauber gehört, am Samstagnachmittag. Ich sehe das ja dann, wenn die in die Uni fliegen, das sehe ich, oder wenn die in die Unfallklinik fliegen.
Oliver Link von der Polizei Hochtaunus bestätigt das. Keine spektakulären Unfälle, also ein Erfolg der Sperrung.
Es war noch zu feucht, zu kühl. Wir hatten zu wenig Sonnentage gehabt jetzt in der Zeit. Deswegen wird ja die Messung nochmal wiederholt, praktisch die Sperrung im September, damit man zwei Zeitfenster hat. Und ich hoffe mal, dass das Wetter auch besser ist, dass wir dann auch mehr aussagen können über das Unfallgeschehen überhaupt.
Profitiert von der Sperrung haben vor allem die Radfahrer, insbesondere die Mountainbiker. Aber kaum sind die motorisierten Zweiräder aus dem Weg, geben auch sie mehr Gas.
Die konnten so richtig mit Karacho darunter. Man muss da immer aufpassen, man muss immer vorsichtig sein. Aber von der Ruhe her oder so, es war schon angenehm.
Im Taunus durften die Motorradfahrer 9 Tage lang auf verschiedenen Landstraßen nicht fahren. Die Reaktion dazu hat Reporterin Vajasta Frianos zusammengefasst. In Bad Hersfeld haben jetzt die Proben für die neue Festspielsaison begonnen. Auf dem Programm stehen Musicals wie Funny Girl und Hair, die Komödie Shakespeare in Love, das Kinderstück Emil und die Detektive, aber auch ernster Stoff wie Der Prozess nach einem Roman von Franz Kafka. Michael Pörtner war beim Probenbeginn dabei.
Comedy-Star Markus Majowski hat beim Interview so einen kleinen Hund auf dem Arm. Den sympathischen Schauspieler mit dem rundlichen Gesicht und den Pausbacken kennt man aus der Comedy-Serie Die Dreisten Drei. Majowski spielt nicht zum ersten Mal in Bad Hersfeld.
Ich bin ein Bad Hersfeld-Fan. Wenn ich auch gerne mal wieder zu Hause bin, ist es so, dass hier ja so ein Kleinformat eines althistorischen Kreisverkehrs herrscht mit vielen Einbahnstraßen.
Ab Juli steht er in Franz Kafkas Der Prozess auf der Bühne. Zusammen mit Comedy-Kollege Thomas M. Held. Sie müssen den Angeklagten Josef K. verhaften. Der weiß jedoch gar nicht, weshalb und wieso. Absurd, düster, bedrohlich. Was machen Comedians in einem Kafka-Bühnenstück?
Wenn wir manchmal verhohnepiepelt werden von den Behörden vielleicht sogar. Und da hat ein Komödiant durchaus die Aufgabe, den bittersüßen Beigeschmack so gut wie möglich verständlich zu machen. Das heißt, wir dürfen auch über unser Schicksal lachen.
Kafkaesk, das ist zu einem geflügelten Wort geworden. Eine absurde, auch gefährliche Situation, die scheinbar einer Logik folgt, die man aber nicht durchschaut. Festspielintendant Jörn Hinkel führt Regie. Er hat den über 100 Jahre alten Roman in die Gegenwart geholt. Aktueller denn je, meint er.
Was früher absurd schien, ist heute manchmal schon Realität geworden. Und der Kafka hat wirklich wurde von der Wirklichkeit an manchen Stellen eingeholt.
Als Beispiel nennt er die Gesetze heute in europäischen Staaten wie Polen oder Ungarn. Im Prozess tauchen viele aus dem Fernsehen bekannte Gesichter auf, wo man aber nicht immer gleich den Namen dazu parat hat. Dann eher unbekannte Darsteller, die bislang nur auf der Theaterbühne standen und schließlich altgediente Stars wie Marianne Sägebrecht und Ingrid Steger. Kafka reizt sie.
Ja, das ist klar. Ein Klassiker finde ich sehr gut sogar. Und es freut mich drauf, dass ich mal eine andere Rolle spiele und nicht immer das böse Kind, obwohl das mit dem Zahn ja fast hinhaut.
Die Klimbim-Ulknudel von einst zeigt damit auf ihre Zahnlücke. Angeblich soll sie im Kafka-Stück auch einen Satz sagen wie: Na gut, dann mache ich mir halt einen Schlitz ins Kleid. Premiere ist am 5. Juli.
In Bad Hersfeld haben die Proben für die neue Festspielsaison begonnen. Reporter Michael Pörtner berichtete. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie wie immer auch im Internet auf hrinforadio.de.